Diese Episode wird dir präsentiert von Join, deiner Trainings-App für deine Ziele im Frühjahr. Join passt sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit an.
Mehr Infos unter join.cc/sitzfleisch.
Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Ultracycling-Podcast mit Christoph Strasser
und Daniel Erl.
Der heute wieder unseren Flo ersetzt, weil der Flo nach wie vor noch beruflich eingeteilt ist. Keine Sorge, der Flo wird wieder zurückkommen und auch keine Sorge, der Daniel hat noch genug Zeit, dass wir eine zweite Episode machen. Zu den Themen Transcontinental Race, da haben wir jetzt die letzte Episode ausführlich drüber gesprochen, ein paar Details gibt es dazu noch und das Trans-Pyrenees und das Three Peaks Bike Race und generell ein paar coole Anekdoten zum Unsupported Weitradlfahren wird es heute noch geben. Sehr schön, dass du noch da bist.
Sehr gerne.
Jetzt, lieber Daniel, würde ich dich gerne ein paar Dinge fragen zum Transcontinental, das jetzt für mich dann auch sehr bald losgeht. In einigen Tagen, am 24.07. in Belgien, in Gerhardsbergen, geht es für mich jetzt los. Wir nehmen das natürlich ein bisschen früher auf, aber es wird dann halt rauskommen, kurz bevor es startet. Und ich habe sehr viel Zeit verbracht mit Streckenplanung. Ich glaube, das ist für viele interessant. Es gibt viele Veranstaltungen, wo die Route selbst zu planen ist. Und ich habe mit einem Freund gesprochen, der das auch schon mal gefahren ist, ein paar Jahre vor dir. Und er hat mir das so gesagt, und das finde ich einen sehr schönen Vergleich, dass die Routenplanung so ähnlich ist wie das Abkleben beim Wohnung ausmalen. Es ist die blödeste Arbeit, es ist sehr viel Arbeit, aber wenn du ordentlich abklebst, Türstock, Fensterrahmen, Steckdosen, dann geht das Ausmalen wesentlich einfacher. Und ich finde es wirklich, so kann man es sich sehr gut vorstellen. Es sind viele Stunden und ein paar Nerven draufgegangen, aber ich hoffe, dass jetzt dann das Ausmalen dann hoffentlich gut geht. Und ich möchte jetzt dich nochmal kurz fragen, wie du das machst. Du hast jetzt doch schon ein bisschen mehr Erfahrung. Es gibt ja verschiedene Plattformen, verschiedene Tools, verschiedene Strategien, wie man zu einer guten Strecke kommt.
Also wie du schon angesprochen hast, es gibt mehrere Plattformen. Ich persönlich bin bei Komoot gelandet. Ich habe sehr früh mit der Bikemap gearbeitet, bin dann aber auf Komoot umgestiegen und habe mir damit gut arrangiert. Ich plane eigentlich fast alle meine Touren über Komoot. Muss aber zugeben, man muss das Programm schon kennen, weil es ist nicht immer die ideale Wahl. Gibt ganz oft so klassische Komoot-Abkürzer, die einem dann richtig wehtun auf der Strecke. Wenn man das aber im Vorfeld schon im Hinterkopf hat und die Strecke ausputzt, dann geht das ganz gut. Das Ausputzen der Strecke ist eigentlich die Hauptarbeit, weil Punkt A und B mit noch 4 Checkpoints verbinden und die Parcours einarbeiten ist jetzt nicht die große Arbeit. Schwierig ist eigentlich dann die freie Streckenwahl und vor allem, wenn man sich mal für eine grobe Richtung entschieden hat, das im Detail zu prüfen, passen die Streckenverhältnisse, ist die Strecke wirklich fahrbar für Fahrräder, nicht nur vom Untergrund, sondern auch von der rechtlichen Situation. Gibt es Tunnelsperrungen, gibt es Brückensperrungen, da fließt viel Zeit rein und da kann man nicht bei einem Programm bleiben. Da muss man ab ausweichen, viel auf Google Street View, viel auch auf Satellitenbilder. Es hilft auch, über Strava noch mitzuschauen, wie die Heatmaps zum Beispiel ausschauen. Wobei man da auch aufpassen muss, woher die Daten kommen. Es kann genauso sein, dass man eine schöne Mountainbike-Strecke erwischt, wo irrsinnig viel Strava-Nutzerdaten gefahren sind. Das tut dann auch weh beim Rennrad.
Ich glaube, das kann man nämlich nicht bei der Strava-Heatmap unterscheiden, oder ob man jetzt dort die Rennradrouten oder die Mountainbike-Routen, man sieht nur, auf dieser Strecke sind viele unterwegs und auf dieser Strecke ist kein Mensch unterwegs, dann weiß man schon, da sollte man vielleicht die Finger davon lassen.
Also ich kann da nur aus dem TCA erzählen, da gab es schon auch Passagen, wo einige Teilnehmer über Strava geplant hatten. Und die sind genau über dieses Hoppala gestolpert. Das waren dann Tragepassagen, ein Hoch für Mountainbiker, aber für Rennradfahrer nicht wirklich ideal.
Ich erzähle jetzt einfach kurz, wie es ich gemacht habe. Ich habe mich im Vorfeld auch etwas informiert bei verschiedenen Leuten, die das schon gemacht haben. Ich habe zum Beispiel einfach einmal verschiedene Vorschläge genutzt. Du kannst zum Beispiel bei Strava Premium, ich habe jetzt nicht Strava Premium, das ist eine kostenlose Probemonat genutzt sozusagen. Und du kannst da mal einstellen, okay, plan mir die Strecke von A nach B, kürzeste Möglichkeit oder die flachste Möglichkeit mit den wenigsten Höhenmetern oder Straßenbelag oder schnellste Möglichkeit, da gibt es ein paar Optionen. Und ich habe das dann im Prinzip alle unterschiedlich abgespeichert und habe auf Google Maps einfach auch geschaut, weil da sind oft die Bundesstraßen anders gekennzeichnet wie auf Komoot. Und dann habe ich von Komoot den Vorschlag genommen und versucht von anderen Leuten vielleicht was zu finden, wie die damals gefahren sind, ob es da irgendwie Erfahrungswerte gibt. Und dann hat man mal 7 Optionen und muss einmal schauen, was ist das irgendwie geschickteste und dann vielleicht noch kombinieren, das eine Teil von Strava, das andere Teil von Komoot. Und ja, wie das aufgeht, werde ich in einigen Tagen dann sehen, aber allein das Vergleichen, dann musst du noch mit Street View, das ist übrigens in Komoot integriert, du kannst dort direkt auf Street View gehen. Das ist sehr praktisch, es gibt aber nicht in allen Ländern Street View, in ehemaligen jugoslawischen Ländern ist das teilweise nicht vorhanden. Ich glaube, das ist eine rechtliche Sache. Dann Satellitenbilder sind jetzt nicht so ganz im Detail. Und schlussendlich kommen dann noch die Regeln dazu, dass das TCR manche Strecken verbietet. Das heißt, du hast dann noch eine Mappe, wo die verbotenen Strecken eingezeichnet sind, musst dort auch noch gegenprüfen. Und dann wird das Detektivarbeit manchmal.
Also man kann es kurz zusammenfassen, was schwierig ist, einfach loszufahren. Das ist schwierig. Funktioniert auch, man wird auch zum Ziel kommen, aber wie es dein Freund schon geschildert hat, du wirst dich halt unterwegs öfters mal in den Hintern beißen und sagen, hätte ich doch vorher mal nachgeschaut, ob es nicht vielleicht doch gescheiter wäre, um den Berg rum herum zu fahren und nicht einfach gerade drüber. Ich zum Beispiel zähle schon viel auf Komoot, weil da sehr viel über die prognostizierte Fahrzeit rauszulesen ist. Und durch die vielen Jahre, die ich das Programm verwende, ich sehr genau weiß, wie ich diese Fahrzeit einordnen kann. Und auf die kann ich mich sehr gut verlassen. Und da ist zum Beispiel einkalkuliert, ist die Strecke mit vielen Abbiegungen verbunden. Ist der Untergrund eher rau? Ist es guter Untergrund? Ist es flüssig? Das kann man alles aus der Fahrzeit rauslesen. Das hilft mir. Aber schlussendlich musst du einfach wohlfühlen beim Planen und das Gefühl haben, dass du dich drauf verlassen kannst. Trotz allem, nach 4000 Kilometer wird immer irgendwann mal ein Schnitzer drinnen sein, über den du dann später berichten kannst.
Und ich habe auch versucht, bei vielen Passagen mir Alternativen rauszusuchen, also quasi Parallelrouten, falls irgendwas gesperrt ist, falls zu viel Verkehr ist, dass ich quasi eine zweite, dritte Möglichkeit als Ass im Ärmel habe. Oder als, vielleicht ist es dann nur ein Bube oder ein Zwarer statt einer Ass. Werden wir sehen, aber zumindest, dass ich dann nicht bei Null anfangen muss vor Ort, wo es vielleicht auch keine Netzabdeckung gibt oder was dunkel ist oder was regnet, dass ich ein paar Varianten in der Hinterhand habe. Und bei einer Geschichte, da habe ich dich dann nämlich auch gefragt, ob du mir da helfen kannst, da war ich mir nicht sicher. Das ist zum Beispiel in Rumänien, da sind alle E-Straßen gesperrt für Radfahrer oder zumindest vom TCR nicht erlaubt. Würde dann einen Penalty oder sogar eine Disqualifikation mit sich bringen und vor allem, man will nicht auf LKW-Verkehrs-, Hauptverkehrsrouten fahren, das ist einfach sinnlos. Und dann ist zum Beispiel eine total schöne Route, die ist kurz, die ist flach, die ist entlang eines Flusses, vielleicht ein bisschen kühlere Luft, hat viele Vorteile, wenn Flüsse in der Nähe sind. Und da ist halt nur diese E-Road, aber es geht parallel dazu eine kleine Seitenstraße nur. Auf einem Abschnitt von vielleicht 200 Kilometer gibt es 2 Kilometer keine Seitenstraße. Das heißt, ich kann die komplette Route eigentlich vergessen, muss über komplett anderes Tal, anderes Bundesland, andere Region ausweichen wegen diesem kleinen fehlenden Stück. Und dann denke ich mir, kann man das Rad schieben? Muss man Straßen verwenden?
Also du kannst dein Rad natürlich schieben, jetzt nicht auf der E-Straße, weil da vermutlich auch zu Fuß gehen verboten sein wird. Aber natürlich kannst über die Wiese gehen. Du könntest dich auch, wenn es eine Brücke ist, unten entlang hangeln und das Rad schultern. Du musst dir halt dem Regelwerk folgend selbst fortbewegen und nur dort unterwegs sein, wo es nicht verboten ist. Und ein Wanderweg, auch eine Flussquerung, die du zu Fuß machst beispielsweise, wäre genauso möglich. Die Veranstalter lösen es eigentlich, finde ich, ganz intelligent bei heiklen Situationen. Machst einfach ein Bild davon und dokumentierst es, wie du die Situation gelöst hast. Wenn beispielsweise jetzt der Tunneldurchfahrt für Radfahrer gesperrt ist, machst ein kurzes Bild davon und dann machst du ein Bild, wie es quasi auf der alten Servicestraße das Rad schulterst und dann mit dem Tunnel dran vorbeigehst. Das ist eine total einfache Lösung. Wenn es im Nachhinein zu Fragen kommt und das heißt, na, der Strasser hat jetzt den Tunnel durchfahren, weil vielleicht dein Trecker genau die 5 Minuten ausgesetzt hat und man nur den Punkt vor und nach dem Tunnel sieht, dann kannst du dein Foto vorweisen und sagen, ich bin ja eh drumherum gegangen.
Oder ich bin geschwommen, habe das Rad irgendwie mit Luft in der Trinkflasche an der Wasseroberfläche hinter mir herzogen oder ich bin über den Berg drüber gegangen.
Also alles ist möglich. Die Community ist sehr dankbar für solche Geschichten. Im besten Falle einen Live-Blog machen, der wird dann sehr schnell geteilt werden.
Und wir haben dann irgendwie jetzt so im Spaß, aber eigentlich ist es total ernsthaft, die Regel so formuliert, weil die habe ich jetzt nicht so in der Rennbeschreibung gefunden. Beim Transcontinental Race ist das Befahren von Straßen erlaubt, die nicht verboten sind.
Aber so kann man es zusammenfassen, ja.
Das heißt, ich muss nicht auf Straßen fahren, ich kann irgendwas machen, außer auf Straßen, die verboten sind, darf ich nicht fahren. Aber ich muss das ganze Rennen nicht Radl fahren, ich kann permanent durch Wiesen schieben, über Berge, über Gletscher gehen und das Radl tragen, alles ist erlaubt.
Definitiv.
Aber ich darf fahren, wenn ich will.
So ist es. Ja. Es soll nur, wenn ein Verbotsschild kommt, wo ein Rad abgebildet ist, da musst du absteigen.
Radlfahren ist ja die schnellere Variante von den genannten.
Meistens, wobei man sagen muss, es gibt auch beim TCR immer wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch einen direkten Weg über einen kleinen Berg zum Beispiel wählen und das Rad über einen Wanderweg schultern und eine Hiker-Bike-Passage draus machen. Und ganz häufig liegen sie auch richtig. Das ist eben auch ein Teil der Streckenplanung, teilweise unorthodoxe Lösungen sich zu überlegen.
Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an dich, die mich in den letzten Wochen eigentlich beschäftigt haben. Sehr oft wieder darüber gesprochen, wenn man jetzt sagt, okay, Ausrüstung, nimmt man USB-Akkus für ein starkes Licht, externe Akkus, die man halt regelmäßig aufladen muss an Steckdosen, oder nimmt man einen Nabendynamo, der den Vorteil hat, dass man permanent Stromversorgung hat, sobald man sich noch vorbewegt, aber der natürlich ein bisschen mehr Gewicht hat vielleicht oder auch Widerstand erzeugt. Das heißt, man kann noch ein bisschen langsamer fahren, es werden ein paar Watt Tretleistung abgezwickt vom Dynamo. Wie hast du das gemacht bei deiner Tour? Weil wir haben ja letztes Mal drüber geredet, du hast hauptsächlich Hotels gebucht zum Übernachten. Das heißt, du hast nicht so viele Stunden in der Dunkelheit gehabt. Wie war das da bei dir?
Also bei meiner Fahrstrategie wäre es jederzeit möglich gewesen, mit USB-Lichtern unterwegs zu sein und die quasi morgens und abends zu verwenden und in der Nacht im Hotel aufzuladen. Überhaupt keine Frage. Ich selber bin schon seit Jahren mit Nabendynamo unterwegs, weil ich einfach dadurch die Sicherheit habe, dass das Licht immer und überall greifbar und auch funktioniert. Wie du vorhin gefragt hast, was ist jetzt die richtige Strategie? Da gibt es jetzt meiner Meinung nach keine klare Antwort drauf, weil es einfach sehr individuell gelöst wird. Aber du kannst problemlos das TCR mit einem USB-Licht befahren. Musst halt nur bei jeder Pause, die du machst, aufpassen, dass du irgendwo hinkommst, wo es eine Steckdose gibt. Und dann aufladen. Es gibt sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mit Battery Packs unterwegs sind und diese Packs dann in den Hotels, die sie dann alle paar Tage mal aufsuchen, wieder aufladen. Ist eine Lösung, die ist funktionabel, hat aber auch ein gewisses Risiko. Und dann haben Dynamo ist für mich einfach ein Ausrüstungsgegenstand, der vom Reiserad nicht wegzudenken ist. Für mich, weil eben auch untertags mich ständig mit Licht versorgt. Ich bin beispielsweise sowohl tags als auch nachts immer mit Vorder- und Rücklicht eingeschalten unterwegs, weil es mir einfach ein Gefühl von Sicherheit gibt und ich der Meinung bin, dass andere Verkehrsteilnehmer mich einfach besser wahrnehmen.
Da bin ich ganz bei dir. Also gerade Rücklicht finde ich tagsüber extrem wichtig, vielleicht sogar zwei verschiedene in unterschiedlichen Rhythmen, durchgehend leuchtend und blinkend oder so.
Da muss man kurz einwerfen, da sind die Veranstalter vom TCA bei dem Thema auch sehr streng. Sie verlangen auch immer ein Backup-System. Das heißt, auch wenn ich mit Nabendynamo unterwegs bin, muss ich trotzdem ein zweites Lichtsystem, ein unabhängiges dabei haben, eben weil immer was passieren kann. Und sie wollen einfach nicht, dass du unbeleuchtet unterwegs bist. Das heißt, Sicherheitsweste und ein doppeltes Lichtsystem ist ein absolutes Must und das wird auch streng kontrolliert. Das begrüße ich aber total, weil ich sagen muss, das ist das Wichtigste, wenn man sich im Straßenverkehr bewegt und 4000 Kilometer Straße, da kann einfach mal was Heikles passieren und mit Licht- und Warnweste ist man einfach sicherer. Man ist nicht geschützt, aber man ist sicherer.
Und das Argument, dass eigentlich der Nabendynamo mehr Gewicht hat als eine andere Nabe, wird ja vielleicht ein bisschen dadurch entkräftet, dass man dafür weniger große Powerbanks mitnehmen muss. Oder der externe Akku einer starken Lampe hat ja auch Gewicht.
Absolut. Und was da auch spaßt, ist natürlich Stauraum. Das ist jetzt bei den Ultradistanzrennen schon auch ein Thema, was packt man alles ein? Und zwar Battery Packs und USB-Lampen, die brauchen auch ein bisschen Platz.
Apropos einpacken, hast du einen Schlafsack und Equipment mitgehabt, obwohl du mit Hotels geplant hast als Notfallslösung?
Ich habe für mich ein Notfall-Bivi mitgehabt, keinen Schlafsack, weil es eigentlich als Notfalllösung geplant war. Und ich wusste dann, wenn ich es quasi brauche, dann wird es nur für ein paar Stunden sein. Es kommt auch dazu, das Rennen findet Ende Juli, Anfang August statt. Da sind die Nächte in der Regel auch noch angenehm warm. Natürlich in den Bergen wird es schweinekalt nachts. Muss man versuchen, dann ins Tal runterzufahren oder vor dem Anstieg zu übernachten. Aber für mich war es nicht eine Option, den Schlafsack noch zusätzlich einzupacken, weil ich wusste, ich will versuchen, so oft es geht, eine feste Unterkunft zu finden.
Ja, auf der heurigen Strecke steht ja Checkpoint 1, ist in Tschechien, dann wird es durch Deutschland, durch Tirol durchgehen in die Alpen, da ist Gavia Pass, also vom Race Across the Alps bekannt. Der Checkpoint dann ist der dritte Checkpoint in Montenegro am Durmitor und Checkpoint 4 eben der angesprochene Parcours in Rumänien und ja, ich denke in den Alpen kann es sehr kalt werden, in Montenegro war ich noch nie. Mal schauen, die letzten Tage werden wahrscheinlich eher heiß werden. Aber ich denke, man kann so die letzte Feinabstimmung vielleicht auch noch etwas an die Wetterprognose koppeln, wenn man jetzt wirklich so ein, zwei Tage vor dem Start sieht, es kommt eine wahnsinnige Hitzewelle, kann man vielleicht eine dünnere Jacke mitnehmen oder ein Kleidungsstück weniger, als wenn man sieht, es ist definitiv eine Woche Dauerregen angesagt. Ich kann das einen Monat vorher nicht wissen, aber kurz vor dem Start kann man das vielleicht schon noch in Betracht ziehen.
Ich sag mal so, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Wetterprognosen ein bisschen unsicher sind auch, wäre es ein bisschen vermessen zu sagen, für 4000 Kilometer mache ich mir jetzt eine Wetterprognose, auf die ich mich verlassen kann, eben weil gerade in den Bergen ganz wahnsinnig schnell umschlagen. Mich hat es beim TCA auch erwischt, ins Grödnerjoch rein, extrem starker Regen, wahnsinnig kalt, das Gewitter quasi durchgefahren, danach war es wieder warm wie gewohnt, aber die Phase im Berg war äußerst unangenehm, obwohl ich Regenjacke und Regenhose auch dabei hatte. Aber wenn ich dann darauf verzichte, weil ich sage, es ist eh quasi Anfang August und da wird schon warm sein, da muss man dann kräftig treten, dass einem wirklich selber warm wird.
Werbung. Du bist ja heuer schon ein Radrennen gefahren, sogar im Ausland. Warst du da in irgendeiner Art und Weise versichert?
Ich war natürlich versichert. Es gibt aber unterschiedliche Versionen von Veranstaltungen. Manche schreiben das genau vor, wo ihnen auch ein Nachweis, dass du versichert bist. Und manche sagen, hey, es ist in deinem eigenen Interesse, wie gut du abgesichert bist. Aber ich möchte natürlich selber schauen, dass ich so nichts dem Zufall überlasse, weil auch wenn man aufmerksam fährt, vorsichtig ist, es kann immer was passieren.
Und es muss gar nicht der Worst Case sein. Es reicht ja irgendwo ein Materialbruch oder ein gestohlenes Fahrrad. Eigentlich auch ein Worst Case.
Jetzt ist zumindest ziemlich bleibt
man körperlich unversehrt. und dagegen kann man sich mit der Allianz Ultraschutz versichern.
Ja, was ich finde, dass bei dieser Versicherung halt besonders ist, du kannst auch damit Teilnahmen an Wettkämpfen versichern und an Ultradistanzen. Das ist nämlich meistens so, bei Standardversicherungen ist es so, wenn du irgendwo teilnimmst, beim Rennen, beim Extremrennen, dann steigen Versicherungen aus. Und die Ultraschutz sichert halt auch das ab. Und das finde ich wirklich wichtig. Ob es eine Bikepacking-Tour ist im Ausland, ob es um einen Sturz geht, um einen Diebstahl, um einen Materialschaden, dort wird man individuell beraten. Jakob und Konrad, die das Versicherungspaket entwickelt haben, sind selbst Bikepacker, wissen, worum es geht. Und das ist keine Massenabfertigung, sondern eine individuelle Sache.
Ab 3,80 € im Monat geht's los und man bekommt sein individuelles auf einen zugeschnittenes Versicherungspaket.
Aktuell gibt's das aber nur für Personen, die in Deutschland wohnhaft sind. Für weitere Infos schaut's einfach in unsere Shownotes oder direkt auf ultraschutz.de und ich sag nur eins dazu.
Eine meiner Lieblings-Landingpages. Wirklich großartig gemacht.
Die Website ist so super. Auch wenn man keine Versicherung haben will, schaut's einfach die Website an, der ist geil.
Werbung Ende.
Und das funktioniert auch nur dann, wenn man gut versorgt ist, weil wenn kein Zucker, keine Kohlenhydrate, keine Kalorien vorhanden sind, hilft schnell treten maximal, dass dann noch köter wird, weil es in den Hungerast kommst.
So ist es, ja. Und da hilft halt einfach eine Regenjacke. Die ist nicht schwer, braucht nicht viel Platz und wenn es dann wirklich das Gewitter kommt, ist man einfach froh.
Jetzt hast du gerade eine Situation beschrieben, die ich etwas fürchte oder vor der ich sehr viel Respekt habe, nämlich Regen, Unwetter in den Bergen, allein unterwegs zu sein, vielleicht dadurch langsam zu sein, nicht das gehoffte Ziel zu erreichen von dem Tag. Und ich habe das sehr gern, dass mir die Finger kalt werden, dass ich dann das Gefühl in den Fingern irgendwie verliere, wenn es kalt und nass ist. Vielleicht ist auch keine Netzabdeckung, das Handy gibt auf in der Nässe, man versteht die Sprache dort nicht, je nachdem, wo man ist. Und ist einsam, hat negative Gedanken, vielleicht sind streunende Hunde da, die einen besuchen.
Jetzt tust du es fast ein bisschen schlecht reden.
Wie gesagt, ich habe immer das Motto, für den besten Fall hoffen, aber für den schlechtesten Fall vorbereitet sein, der dann 99% der Fälle nicht eintrifft. Aber glaubst du, kann man sich für so eine Situation vorbereiten, zumindest mental, oder sind das einfach Sachen, die können passieren und wenn sie passieren, dann muss man es eher ertragen, wenn man Country Boy hat? Oder kann man für sowas irgendwie vorbereitet sein?
Der Begriff der Vorbereitung ist vielleicht zu diskutieren, aber vorbereitet sein kannst du schon einfach in dem Moment, wo du dir selber verinnerlichst, dass jedes Gewitter wieder vergeht, dass auch jeder Hund irgendwann wieder von dir ablässt, dass auch wenn du das Telefon verlierst und nicht der Sprache mächtig bist, dass natürlich es nette Menschen gibt, die dir auch ansehen, dass du was zu essen brauchst und dass du was zum Schlafen suchst, auch wenn du kein Wort sprichst und sie kein Wort verstehen. Das sind Situationen, die man sich im Hinterkopf behalten kann. Einfach ruhig bleiben und darauf zählen, dass es weitergeht. Das sind so Themen, die man, finde ich, schon beim Weitradeln einfach lernt. Es gibt kein Problem, das sich nicht lösen lässt. Und zu viel drüber nachdenken, wie man die Situation im Vorfeld hätte umgehen können, ist sinnlos. Man steckt jetzt drinnen und du musst einfach nur schauen, wie du weiterkommst. Das Schöne ist aber, dass eigentlich immer irgendwo eine Lösung lauert. Und wenn du, wie du vorhin angesprochen hast, die kalten, feuchten Fingern, dann taucht auf einmal eine Tankstelle auf, die vielleicht total warm ist. Sie stößt dich kurz rein, trinkst einen warmen Kaffee und auf einmal ist alles vergessen.
Ich bin grundsätzlich kein Pessimist, aber ich bin auch nicht jemand, der sich alles schön redet, sondern ich versuche realistisch zu sein. Aber ich habe genau die gleiche Erfahrung, wo ich 9-mal beim Race Across America dabei war, wo ich mir beim ersten Mal vor Dingen Sorgen gemacht, die niemals passiert sind. Ich habe vielleicht ein paar Dinge nicht gewusst, die ich dann später dazugelernt habe. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass man die schlimmsten Dinge nicht erlebt. Und das haben wir auch schon von vielen anderen gehört, dass man sich halt oft dazu dass man oft dazu neigt, sich zu viele Sorgen zu machen im Alltag, in jedem Lebensbereich, ob das jetzt im Beruf ist, im Privaten, Zukunftsängste, was auch immer. Und das hemmt dann oft so, dass man gewisse Dinge gar nicht macht, dass man daheim bleibt, dass man es nicht in Angriff nimmt, dass man sagt, besser nichts riskieren. Und im Endeffekt hat man dann oft, erlebt man wenig oder kein erfülltes Leben, weil man einfach irgendwie permanent sich von anderen Dingen vielleicht abhalten lässt, etwas zu machen.
Da ist, muss ich sagen, das Unsupported Rennformat ein super Beispiel dafür, dass es nicht zu 100% planbar ist und dass immer Rest Unbekannter überbleibt. Und genau deswegen macht man es auch, weil man sich dieser Situation stellen will und auch dann immer wieder neue Grenzen kennenlernt und Unerwartetes erlebt. Das macht das Radfahren dann so spannend, das macht das Erlebnis so wertvoll. Und man lernt selber auch über sich selber wahnsinnig viel. Aber ein bisschen Vorbereitung hilft natürlich schon. Also es ist gut, wenn du weißt, wie es der Schaltseil wechseln kannst, wenn du weißt, wie ein Reifen neu aufzuziehen ist, wenn man weiß, wie man eine Kette wieder aus der Kassette lösen kann, wenn sie sich mal festgefressen hat. Das sind Dinge, die einem Sicherheit geben, wenn man weiß, wenn das passiert, kein Problem, steige kurz ab und ist es behoben. Blöd ist nur, wenn es dann irgendwann am Straßenrand stehst und sagst, keine Ahnung, wie ich jetzt den Mantel von der Felge runterbekomme. Das sollte nicht passieren.
Viele Leute wissen ja, dass ich nicht der begnadetste Mechaniker bin, aber ich bin nicht ganz so unbegabt, wie man manchmal das darstellen. Da ist ein bisschen Selbstironie dabei. Ich kann natürlich schon mit dem Rad umgehen und das Rad servicieren. Sicher nicht so gut wie ein Profimechaniker, aber ich habe jetzt da in den letzten Wochen versucht, wirklich viel selbst zu machen. Genau aus dem Grund, weil es hilft mir nichts, wenn ich das Rad jetzt in die Werkstatt störe und sage, bitte dieses und jenes anschließen und verbauen, weil es ist gescheit, ich mache einen Fehler selber, komme dann drauf und kann das vor dem Rennen nochmal checken, weil ich muss ja im Rennen auch selbst damit umgehen. Und wenn ich jetzt noch keine Bremsbeläge gewechselt habe bei Scheibenbremsen oder auch die Elektroinstallation mit dem Dynamo-Licht und dem USB-Ladegerät, die Verkabelung, möglicherweise habe ich einen Fehler gemacht und der ist mir dann aufgefallen, aber ich weiß zumindest, welches Kabel wohin geht. Und das ist so die Basis, dass ich mir dann selbst da helfen kann. Also
wenn du dein Rad kennst,
viel dazugelernt.
Wenn du dein Rad kennst, dann wird wenig passieren. Dann weißt du relativ schnell, wo es zwickt, wo du eingreifen musst. Und weil du angesprochen hast, Bremspflege wechseln, das solltest du schon können, weil es wird einfach passieren, dass die abgefahren werden. Ich kann da eine Anekdote erzählen, beim Transpyrenees beispielsweise bin ich aus Selbstverschulden mit alten Bremsbelägen gestartet. Ich bin das TCA gefahren mit den 4000 Kilometern, bin Paris-Brest gefahren mit 1200 Kilometern, habe zwischendurch noch mit der Familie eine Tour durch die Alpen gemacht und bin dann zum Transpyrenees angetreten mit, was kann man wie viel, 30.000 Höhenmetern.
Immer noch die gleichen.
Immer noch die gleichen. Und schlussendlich war es so, dass knapp nach der Hälfte meine Bremsen schon durchgeschlagen haben. Und ich wusste, hoppala, es ist kein Belag mehr drauf. Ich habe mechanische Scheibenbremsen, habe immer die auch serviciert und wusste, ich kann ein bisschen nachjustieren, ich kann noch ein bisschen was rauskitzeln, aber ich bin wirklich auf dem letzten Zacken angekommen. Und in die Pyrenäen zu fahren mit wenig Belag auf den Scheiben ist definitiv ein Fehler. Habe ich auch gelernt.
Und du hast keine Ersatzdinger mitgehabt?
Ich habe nichts mitgehabt. Ich habe dann regelmäßig vorne, hinten, links, rechts getauscht, weil einfach die Beläge ein bisschen asymmetrisch abgefahren sind. Ich habe es geschafft, aber bin die Abfahrten nicht mehr so agil reingefahren. Weil auch eine mechanische Scheibenbremse, die dann einfach ins Leere greift, bremst einfach nicht mehr.
Das war, glaube ich, das Erste, was auf meiner Liste gestanden ist an Ersatzteilen und Werkzeug und so. Weil natürlich nimmt man jetzt große Werkzeugkisten mit und alle Ersatzteile, die denkbar sind, aber so die wichtigsten Sachen zum Kettenreparieren beim Kettenriss und Bremsbeläge und ein paar Schläuche und Klebezeug für den Reifen und für den Schlauch, Mini-Tools und so weiter, das ist schon vorhanden und
Mit dem kommst du an. Und ja, mit Bremsbelägen bist du schon einen Schritt voraus.
Was sagst du zu Speichen? Du hast mal eine Geschichte mir erzählt, dass Speichen auch nicht schlecht sind, aber dass es auch mit Kabelbindern statt Speichen geht.
Ja, grundsätzlich Ersatzspeichen sind eine Option. Es sind nicht zwingend notwendig. Sie sind halt nicht schwer, können total einfach an der am Rahmen auch befestigt werden. Die trägst mit und dann hast du halt eine richtige Speicher dabei. Die von dir angesprochene Anekdote, das ist aus der Zeit der meiner Reise nach Vladivostok, als ich durch Kirgisistan geradelt bin mit Freunden. Die waren mit relativ schlechtem Material unterwegs, weil die von innen aus gestartet sind und hatten quasi zweimal am Tag einen Speichenriss, weil da irgendwelche Lufteinschlüsse drinnen waren und die Straßen sind wirklich äußerst schlecht. Schwer bepackte Räder und dann war es halt aus. Und irgendwann hat man mal keinen Ersatz mehr mit und dann haben wir begonnen, aus den gerissenen Speichen, die haben wir alle aufgehoben, uns eigene Ersatzspeichen auch zu bauen. Das heißt, den Nippel mit dem Rest der Speiche oben umzubiegen, die Speiche, die noch an der Narbe hängt, auch umzubiegen, mit Kabelbinder dann zu fixieren, die Speiche nochmal zu nachzuspannen und dann sind wir nochmal knappe 300 Kilometer so gefahren und es gerissen sind dann immer wieder andere Speichen, aber es hat funktioniert. Man muss auch erfinderisch werden können. Das ist halt das Schöne auch am quasi unsupported unterwegs sein, dass es eben keine Alternative gibt. Es gibt jetzt einfach kein Radladen, aus dem hingehen kannst und kriegst einen Ersatz. Ich sag mal so, in Mitteleuropa gibt's die Alternative schon. Da findest fast immer einen Radladen und der Speicher ist schnell ersetzt. Aber ich sage jetzt mal so, auf unseren Straßen ist meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt oberstes Ziel, immer Ersatzspeichen dabei zu haben.
Ich habe zwei Kabelbinder mit. Aber auch zwei Speichen, also ich kann.
Dann wirst du helfen können.
Ich kann auch vielleicht, wenn einmal Kabelbinder nötig ist und ich beide verbraucht habe, kann ich mit einer Speichen was zusammenbinden, Kabel zum Beispiel, vielleicht.
Ja.
Ich habe einmal eine super Geschichte gehabt, das war ganz zu Anfang, das ist schon fast 20 Jahre her, da bin ich irgendwie noch ja, so die ersten längeren Trainingsrunden gefahren und dann ist mir irgendwann vorne, ich habe eine Triple-Schaltung gehabt vorne, Dreifach-Übersetzung an der Kurbel und dann ist mir das Schaltseil vorn gerissen und ich war halt 80 Kilometer oder so von daheim weg und das, ich habe die Berge schon hinter mir gehabt, es ist flach dahin gegangen, total auswärts und ich bin vorn, ich weiß es nicht, was das ist, 30 oder so, wirklich ein kleines Kettenblattl, ich habe überhaupt nicht mehr fahren können, ich habe fast nur leer durchgetreten und ich habe nichts Besseres gefunden als einen Stein und habe den dann zwischen Raumern, der war dann schön zerkratzt, und dem vorderen Umwerfer eingezwickt, dass ich halt damit die Ketten aufs große, mittlere oder große Kettenblattl bringe. Und
ja, das ist eine gute Lösung.
Aber andererseits, was mir jetzt auch schon passiert ist, in Zeiten der elektronischen ist mir natürlich einmal der Akku leer geworden. Dann hüpft ja vorne die Übersetzung aufs Kleine, was sinnvoll ist, weil wenn das am Berg passiert, dass du zumindest noch bergauf fahren kannst oder heimkommen kannst. Und ich war dann so genervt und krantig, hab so eine Wut gehabt, dass mir das jetzt da passiert. Ich war nämlich im Ausland unterwegs, hab irgendwie so einen Termin gehabt und hab das Radl mitgehabt, um schnell eine Stunde zwischendrin zu fahren. Hab einen Stress gehabt und bin dann genau auf der Hälfte der Strecken dort gestanden und hab nur mehr das kleine Kettenblattl gehabt und hab versucht, den Umwerfer vorn komplett abzubauen, die Ketten rauszunehmen und dann per Hand aufs Große raufzugeben. Bin dann aber draufgekommen, dass der Umwerfer sie nicht öffnen lässt. Das heißt, das ist an der Ketten oben gebaumelt. Und ich habe mich dann geärgert, bin trotzdem am kleinen Kettenblattl heimgefahren. Und wenn ich es einfach locker genommen hätte, hätte ich mir sicher 20 Minuten gespart.
Ganz bestimmt. Und viel graue Haare.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel geredet über das Transcontinental Race, über die Erlebnisse von dir, über die anstehenden Herausforderungen für mich. Aber wir haben natürlich auch noch von dir einiges vor, nämlich du bist ja nach dem Transcontinental Race und es wäre eigentlich so eine Frage gewesen, wie ist es dir danach gegangen, wie müde, wie erschöpft warst du und was ist danach gekommen und du bist ja dann danach noch zwei lange Events gefahren in diesem Jahr.
Ich bin danach, also quasi anschließend an das Jahr Paris-Brest, den Brevet gefahren, der von Paris über Brest wieder zurück nach Paris geführt hat. Das war in dem Jahr
1200 Kilometer nur zur Info.
1200 Kilometer, genau, vorgegebene Strecke, super Versorgung, ganz netter Event. War einfach schön, weil unser Zielankunft war ja auch in Brest vom TCA. Und wir haben schon die Werbplakate auch gesehen für Paris-Brest. Ist ein großes Volksfest in Frankreich. Weil du ansprichst, wie es mir ging, als ich angekommen bin in Brest, war ich wirklich sehr, sehr müde. Was aber eher die zwei durchgefahrenen Tage als Resultat hatten. Danach war ich relativ schnell wieder fit. Also für Paris-Brest haben wir total gut gefühlt. Das war dann eine ganz offene, entspannte Fahrt. Bin jetzt mit einem Freund gefahren, quasi in der Karenzzeit. Wir waren nur ein paar Stunden vor Ende der Karenzzeit im Ziel. Das war einfach eine schöne Ausfahrt. Wir haben viel geschlafen, haben gut gegessen, haben den Event genossen. Und kurz nach Paris-Brest ist dann im Herbst, das war Ende Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, das Transpyrenees-Rennen angestanden. Das ist da erstmalig ausgetragen worden von denselben Veranstaltern wie von TCA. Da war ich schon ein bisschen nervös davor, weil das eine sehr hügelige Passage war. So geht's quasi einmal um die Pyrenäen rum oder mittendurch.
Ich habe jetzt gerade Lachen verkneifen müssen, weil nicht nur jemand, der die Tour de France verfolgt, weiß, dass die Pyrenäen nicht nur Hügel sind, sondern schon echt richtige Berge. Ich glaube, du hast jetzt ein bisschen mit Höflichkeit untertrieben, oder?
Nicht unbedingt, weil den Bezug zu den Bergen, den verlierst du irgendwann, wenn du 7, 8, 9 Pässe am Tag fährst. Da geht es nur noch rauf und runter. Da geht es auch nicht mehr darum, wie hoch war das jetzt, wie lang war der Anstieg. Du weißt immer nur, wenn du oben stehst, sofort nach der Abfahrt kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste.
Und die Tour wieder mal Bremsbacker links, rechts, hinten tauschen.
Aber das war einfach in dem Jahr, hat irgendwie vieles gepasst. Ich war schon gut in Form, habe mich quasi durch das TCA in Schuss gebracht für das Transpyrenäen. Und das lief auch wirklich gut für mich. Also es war neu, weil es einfach sehr, sehr viele Höhenmeter auf einer relativ kurzen Strecke waren. Ich glaube, das sind, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen mehr als 2.500 Kilometer mit 32.000 Höhenmetern. Da war nicht mehr so viel zum Planen. Es gab einfach viele vorgegebene Strecken. Zwischendurch gab es allerdings auch freie Streckenwahl, aber die Alternativen sind da beschränkter. Immer wenn die Checkpoints und die Parcours näher zusammenliegen, gibt es nicht mehr so viele Alternativen. Ich habe da auch meine Strategie ein bisschen geändert und nicht mehr so viel auf Hotels gesetzt. Hatte dann auch schon einen Schlafsack mit dabei, habe einige Male draußen geschlafen, habe dann gelernt, es wäre auch gut, Unterlagsmatratze mitzunehmen, weil einfach der nackte Boden doch ein bisschen unangenehm wird auf Dauer. Aber meine Strategie, quasi das Ganze in Anführungszeichen langsamer zu starten und hinten raus noch Luft zu haben, die habe ich beibehalten. Die hat auch wirklich gut funktioniert. Und habe es da jetzt dann auch in die Top 10 dann geschafft. Bin dann schlussendlich als Fünfter angekommen.
Unglaublich. Echt cool. Jetzt hast du eigentlich alles, was ich die Fragen wollte, schon beantwortet. Ich wollte mich fragen, es sind die gleichen Veranstalter wie vom Transcontinental, das heißt ein komplett identisches Regelwerk. Wo sind dann so die großen Unterschiede zum TCR, jetzt abgesehen vom Terrain, natürlich Höhenmeter und viele Pässe, aber gibt es sonst irgendwie noch weitere markante Dinge, die sich unterscheiden?
Also ein Thema, wo es definitiv einen Unterschied gibt, einerseits diese vorgegebenen Strecken sind jetzt nicht mehr so als technisch anspruchsvolle Parcours angesehen, wobei es die auch gibt. Was wirklich neu war, das Transpyrenees funktioniert so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd, wo quasi auf den vorgegebenen Parcours sogenannte Codebooks versteckt sind. Also es gibt schon eine klare Verortung über GPS-Daten und auch ein Foto von den Veranstaltern. Es ist teilweise hinter irgendeinem Baum oder auf der Rückseite von einer Leitplanke oder unter einem Felsen. Da ist dann, wie beim Geocaching auch, eine Tupperbox versteckt, wo zu jeder Startnummer ein gewisser Code eingetragen ist und diesen Code schickt man per SMS dann an die Veranstalter. Damit wissen sie, dass man diesen Punkt erreicht hat. Dadurch sparen sie sich natürlich auch Checkpoints. Es macht das Ganze aber zum Fahren total spannend, weil man einfach die Augen offen halten muss wo jetzt dann diese Box zu finden ist.
Es klingt total lustig irgendwie. Hat das einmal Zeit gekostet, dass du sagst, du weißt, du bist jetzt am richtigen Ort, aber du musst jetzt irgendwie das Ding finden und hast es nicht gefunden?
Eigentlich nicht. Also es gab schon ein Codebook, wo der Veranstalter vorher gesagt hat, da wird die Netzabdeckung sehr schwach sein und man kann auch das SMS später schicken. Und es kann auch sein, dass der Garmin in der Zeit nicht funktioniert. Aber dafür haben sie auch eben Fotos gemacht, dass man so ungefähr weiß, wo es sein wird. Aber es ist schon ein ganz anderes Fahren, wenn man einfach die Augen ständig offen halten muss, wo ist jetzt diese Box und wo muss ich stehen bleiben.
Aber es ist nicht die Intention, dass es jetzt dir noch schwerer gemacht wird, weil das jetzt ganz gemein versteckt ist, sondern sie sagen dir genau, wo das ist.
Sie sagen ganz genau, wo es ist. Man muss es halt vorher markieren. Und auch die Information im Race Manual ist immer dabei. Also das ist dann nicht unbedingt schwieriger. Es ist ein anderes Format. Man muss aber sagen, es ist ganz nett gewesen.
Es geht wirklich darum, dass du quasi sagst, jetzt bin ich da, jetzt ist als Zeitpunkt Beweis quasi dieser Code, den du durchschickst.
Genau. Was du vorhin gesagt hast, was vielleicht noch anders ist, was ein gravierender Unterschied zum TCI ist, das TCI ist ja A nach B, zwei verschiedene Punkte. Eben beim Transpyrenees ist Start und Ziel derselbe Punkt, was zur Folge hat, dass auf den Parcours irgendwann auch Leute entgegenkommen. Und das ist total schön, quasi zu sehen, wann kommen die Ersten, wie werden sie verfolgt, wie schauen sie aus. Das war total nett, dann auch die Führenden in ihrem Leiden mitzubekommen. Es war wirklich so ein Ausscheidungsrennen, da sind wahnsinnig viele extrem gute Fahrer nach der Hälfte ausgeschieden, weil sie einfach vollkommen overpaced haben und sich irgendwie falsch eingeschätzt haben, teilweise sich erkältet haben. Aber dieses sich entgegenfahren war ein total schöner Moment, weil man einfach schon über viele Stunden alleine unterwegs ist und auf einmal sieht man jemanden kommen. Und das war toll. Man konnte sich selbst dadurch auch ein bisschen besser einschätzen, wo liegt man circa im Rennen. Aber das freundliche Grüßen war einfach, da springt das Herz kurz auf. Das ist wirklich schön.
Werbung. Flo, du fährst jetzt ja immer öfter Gravelbike und mir fällt auf, beim Gravelbike geht es eigentlich kaum mehr ohne Rucksäcke. Wie machst du das mit dem Trinken?
Ja, ich sehe die Vorteile von Hydration Vests durchaus. Es ist super praktisch. Man hat auf der Vorderseite Taschen für Gels, Riegel und für die leeren Verpackungen, weil man will ja gerade beim Graveln noch weniger die Umwelt verschmutzen als auf der Straße. Und man hat eigentlich immer beide Hände am Lenker, weil den Schlauch hat man schnell zum Mund geführt und dann kann man konzentrierter und besser im ruppigen und roughen Terrain unterwegs sein.
Dann wird es dir sicher extrem taugen, dass es jetzt auch vom Cyclide eine Hydration Vest gibt.
Ja, jedenfalls ist natürlich schon in meinem Einkaufswagen und ich warte, bis sie endlich verschickt wird. Die Cyclide Hydration Vest hat Platz für eine 2 Liter Trinkblase und hat je nach Größe 4,5 oder 5 Liter Packvolumen.
Ja, es gibt sie in der Größe Small Medium oder Medium Large und sie hat entweder 156 Gramm oder 176 Gramm.
Und wie wir es von Cyclide natürlich kennen, hat sie ganz ausgefuchste Features. Sie hat Montage fürs Licht, sie ist natürlich reflektierend und hat ein höhen- und weitenverstellbares Brustgurtsystem.
Und selbst wenn man so wie ich ein bisschen Angst davor hat, dass der Rucksack schwer ist, dass das vielleicht Sitzprobleme oder Rückenschmerzen verursacht, mit dem Leichtgewicht wird es nicht passieren.
Alle Infos zur Hydration Vest findet ihr unter cyclide.cc.
Dort können Sie es auch bestellen oder natürlich auch bei mir auf ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Sind die Pyrenäen sonst eine Region, die eher nicht so stark besiedelt ist? Gibt es da Ballungszentren, wo ihr durchfahrt? Oder seid ihr da wirklich in Gegend unterwegs, wo sie sprichwörtlich Fuchs und Hase gute Nacht sagen?
Also es ist schon eher dünn besiedelt. Wir sind auf der spanischen Seite quasi hingefahren und auf der französischen Seite zurück. Und grundsätzlich ist selten wirklich viel los. Es gibt ein paar Orte, wo ein bisschen mehr Infrastruktur ist, aber ansonsten ist wahnsinnig viel wirklich in der Natur, was dann natürlich auch die Nachtfahrten wahnsinnig schön macht. Also da gibt's Geräusche und Ausblicke auch nachts, die beeindruckend sind. unwahrscheinlich klare Nächte, wo man teilweise ohne Licht fahren kann, weil der Mond so hell ist, röhrende Hirsche, dass einem wirklich in Mark und Bein fährt und über viele, viele Stunden kein einziges Auto.
Gibt's Bären in den Pyrenäen?
Ich habe keinen gesehen.
Das ist etwas, was jetzt für mein TCR ein bisschen so herumgegeistert ist, dass irgendwo die Meldung halt gekommen ist, ja, es gibt halt auch Bären in Rumänien, in den Karpaten, das stimmt auch. Das ist das Gebiet in Europa, wo die meisten Braunbären leben. Aber es ist überhaupt kein Grund zur Sorge, sie sind extrem schüchtern und würden nur, wenn du sie fütterst oder so, näher kommen. Also,
nein, also
absolut
Bären.
Undenkbar, aber es ist trotzdem so ein Ding, dass man denkt, okay, ich fahre doch ein Gebiet, wo es Bären gibt, das ist doch irgendwie speziell. Ich habe außer in einem Freigehege von einem Tierpark oder so noch keinen Bären gesehen und ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich unterwegs keinen triff. Also.
Nein, ich glaube, dass du keinen treffen wirst. Mit Wildtieren hat man grundsätzlich nicht so viel Kontakt. Also mir ist es einmal passiert beim Three Peaks Bike Race, draußen schlafen, da habe ich dummerweise auf einer Wildwechsel-Passage den Schlafsack aufgelegt und da ist man mitten in der Nacht, es war wahrscheinlich ein Reh, einfach über den Kopf gesaust. Ich bin aufgeschreckt und hatte keine Sekunde mehr, die Augen zu machen können. Ich weiß nicht, wer sich mehr erschreckt hat, ich oder das Tier, aber das war kurzzeitig schon unangenehm. Aber das sind so die wenigen Erlebnisse mit Wildtieren. In den Pyrenäen war es wahnsinnig schön, weil da habe ich zweimal wilde Geier auch gesehen. Das ist schon beeindruckend, dass man der Natur so nahe sein kann, eben weil wir, wie wir vorher gesprochen haben, die Dichte an Besiedlung einfach sehr gering ist. Und die Straßen sind auch nicht stark frequentiert. Das macht es schon schön. Man ist da auf wahnsinnig viel historisch bedeutenden Straßen des Radsports auch unterwegs. Die Ursprungsetappen der Tour de France sind sehr viel einfach da durchgegangen. Es gibt irrsinnig viel Pässe, die eben nicht mehr befahren werden von der Tour de France, weil einfach die Straßen zu eng, zu schmal sind, weil einfach der Begleittross nicht mehr durchkommt. Da ein bisschen drüber nachzudenken, verbindet einem schon sehr viel auch mit der Geschichte des Radsports und macht auch wahnsinnig Laune, dann da durchzufahren.
Diana Kesenheim hat uns erzählt, dass sie einmal von einem Wildschwein geweckt worden ist. Also das hat es auch schon gegeben. Ist
ja,
auch
nichts passiert,
außer
ja,
dass sich beide wahrscheinlich gleich stark geschreckt haben und beide dann geflüchtet sind.
In der Regel fürchten sie eigentlich alle Tiere, bis auf die Hunde wahrscheinlich. Die wollen die ein bisschen herausfordern, aber ansonsten jedes Wildtier nimmt eigentlich Reis aus, sobald man sie bewegt.
Jetzt hast du eigentlich das Trans-Pyrenees schon wirklich schön umschrieben und auch so abgerundet eigentlich, wie schön dort die Gegend ist und wie historisch auch die Plätze sind, wo man durchkommt und wie schön das Erlebnis ist. Und du hast da jetzt auch schon das Three Peaks angesprochen, das war ja dann das, was du im Jahr darauf gefahren bist, von dir zu Hause weg in Wien gestartet.
Genau.
Hat es das einfacher oder vielleicht sogar ein bisschen unangenehmer gemacht, dass der Start vor der Haustür unter Anführungszeichen passiert, weil du nicht schon ein paar Tage vor dem Rennen so die Anreise und das Prozedere und du tauchst in einen anderen Alltag ein, du brichst aus deiner Alltagsblase komplett aus und plötzlich schlafst daheim, frühstückst daheim und startest daheim.
Ja, naja, es war eher das Gegenteil der Fall. Da kann man jetzt aber zurückblicken auf meine Geschichte, wie ich quasi mit dem Radreisen begonnen habe. Das waren immer Touren, die von der Haustüre gestartet haben. Was mir oft gestört hat, das war auch beim TCA so, nach Burgas fliegen, ist ein irrsinniger Aufwand, dann von Brest zurückkommen, konnte man zwar im Zug fahren, aber es ist auch eine relativ lange Reise. Auch das Trans-Pyrenees, die Anreise nach Biarritz, war nicht ganz so einfach. Da ist natürlich in Wien starten ein Geschenk. Und wie du sagst, zu Hause frühstücken, ist schön, trotzdem ist man den Tag über auch total nervös. In dem Fall war es ja so, dass der Start, ich glaube, um 4 Uhr nachmittags war. Wir sind da voll in der Corona-Phase eigentlich, hat das Rennen stattgefunden. Dadurch war der Veranstalter gezwungen, den Massenstart auch abzusagen. Jetzt gab es Startblöcke in, ich glaube, 10 Minuten Abschnitten. Und man wartet einfach viel den ganzen Tag. Und das ist schon eine komische Situation. Zu Hause warten, irgendwann losfahren, dann wieder warten. Aber in dem Moment, wo man unterwegs ist, ist es ganz egal, wo es ist. Man ist froh, am Rad sitzen zu können und freut sich einfach auf die Passagen, die kommen. Unterschied ist natürlich der gewesen, wahnsinnig viel Passagen habe ich schon gekannt. Einfach durch viele Touren, die ich privat schon unternommen habe, quasi bis zum ersten Checkpoint zu Großglockner. Die Passage bin ich schon mehrere Male von Wien aus gefahren. Da war beim Streckenplan ja nicht mehr viel Option, weil ich eigentlich über die letzten Jahre schon für mich eine total schöne Route gefunden hatte. Das ist definitiv ein Vorteil gewesen. Aber dieser Vorteil, der löst sich dann relativ schnell auf. Ab dem Moment, wo dann die weiteren Streckenführungen kommen, Richtung Italien, Richtung Schweiz, Richtung Frankreich.
Welche Route hast du dann dort gewählt? Hast du kurzen, bergigen Weg genommen? Bist du ein bisschen aus den Alpen rausgefahren? Man kann ja dann in Norditalien durch die Po-Ebene fahren.
Ich habe mich ganz bewusst für die längere, aber höhenmeterärmere Variante entschieden. Das hat ja schon gestartet. Man konnte den Großglockner aus zwei Richtungen befahren. Das war quasi ein Parcours, der über den ganzen Glockner ging, egal von wo man gestartet hat. Und da hat es ja schon ein bisschen eingeläutet, wo will man hin. Für mich war sofort klar, es geht definitiv nicht übers Alpin-Zentralgebiet Liechtenstein-Schweiz, sondern so schnell als möglich runter nach Italien, durch die Poebene durch, Kilometer fressen in Anführungszeichen. Da habe ich mich wirklich drauf gefreut auch, weil ich wusste, das ist dann irgendwann wieder vorbei. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil man einfach auf den ersten Tagen nicht so viel Körner verschossen hat durch die ganzen Kletterpassagen. Das ist auch da meine Strategie wieder gut aufgegangen, weil einfach zum Ende hin wirklich nur Tempo zugelegt werden konnte und ich mich bis zum Schluss eigentlich ganz gut gefühlt habe.
Und in Italien ist der Kaffee, der Espresso günstiger als in der Schweiz?
Also die Schweiz habe ich bewusst vermieden zu befahren, weil ich schon gewusst habe, es ist ein Navigieren, das Online-Navigieren schwieriger, Telefonieren sowieso unleistbar. Auch die Snacks sind wirklich teuer, aber wir sind natürlich auch kurz durchgefahren durch die Schweiz. Es war wahnsinnig schön und auch der zweite Parcours. Ich glaube, da hat Diana eh schon erzählt, sie hat da ein bisschen einen Routing-Fehler gemacht. Das war für mich zum Beispiel auch so ein Parcours, wo ich, bevor ich ihn befahren habe, nur eine Stunde Pause gemacht habe. Weil ich wusste, es ist ein relativ langer Anstieg. Ich war am Vormittag dort, wusste, es wird heiß. Und ich habe einfach versucht, noch irgendwas zu essen und zu trinken zu finden. Und da sage ich, lieber mache ich ein bisschen Pause und kann dann in aller Ruhe den Parcours starten. Und das hat auch perfekt funktioniert. Also lieber ein bisschen rausnehmen, sich ein bisschen sammeln und dann wieder gestärkt loslegen.
Hast du in diesem Jahr das Ziel in Barcelona gehabt oder in Nizza? Die beiden Zielorte, die regelmäßig wechseln?
Es gibt da immer zwei Zielorte, einmal in Nizza, einmal in Barcelona. 2020 war es Nizza. Das Ziel war in Nizza. Mir wäre es eigentlich egal gewesen, ob es nach Barcelona oder nach Nizza gegangen wäre. Die Streckenführung hat kurz vor Nizza auch nur meinen vorgegebenen Parcours gehabt, der landschaftlich wirklich unwahrscheinlich schön war. Ich hatte ein bisschen das Pech in Anführungszeichen, dass ich den Parcours eigentlich komplett in der Nacht gefahren bin und da ganz wenig Erinnerung habe. Es ist ähnlich wie beim TCA, habe ich da zum Schluss auch auf die Schlafpausen verzichtet. Muss dann gestehen, da gibt's jetzt auch so eine Episode, wo mir persönlich von der Strecke circa eine Stunde Erinnerung fehlt, wo ich wirklich nicht mehr sagen kann, was in der Stunde passiert ist. Ich weiß nur, es war relativ wilde Abfahrt. Ich bin quasi nur freilaufend runtergefahren und dieses Freilaufgeräusch hat mich quasi hypnotisiert. Ich weiß noch, dass ich ein Foto gemacht habe, weil ich eigentlich jeden Hügel, den wir befahren haben, den Gipfel fotografiert habe und mir fehlen zwei. Ich weiß aber, dass ich über zwei drüber gefahren bin. Keine Fotos gemacht. Ich weiß nur, dass ich irgendwann vor einer Brücke gestanden bin, zurückgeschaut habe und gesehen habe, da waren wahnsinnig viele Serpentinen. Ich habe keine Erinnerung dran. Und da ist mir schon auch anders geworden, weil das hätte schwer ins Auge gehen können. Was mich da quasi so behütet hat, weiß ich nicht. Aber ich möchte nicht mehr wiederholen. Da hätte man definitiv 10 Minuten sich hinlegen müssen.
Ich glaube, dass es im Nachhinein recht leicht ist, das so zu analysieren, aber dass es halt im Moment einfach schwer ist, das jetzt, wenn du so müde bist und deine Wahrnehmung langsamer ist und vielleicht getäuscht ist und nicht mehr klar ist, das im Moment wirklich jetzt gerade zu realisieren, dass jetzt gerade dieser Moment eintritt, in dem es gefährlich wird, in dem er zu müde ist. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit und auch die große Kunst, dass man das selbst irgendwie erkennt. Und das ist ja etwas, was ich mir sehr stark vornehme, weil ich es viele Jahre jetzt gelernt habe und gewohnt war, in schlimmen Phasen, wo es einem nicht so gut geht, einfach durchzubeißen und warten, bis dieses Tief vorbeigeht und bis man sich irgendwie wieder rauskämpft. Aber ich habe halt immer den Bonus gehabt bisher, dass ich sage, Betreuerteam ist da, sie passen auf, sie sind Sicherheitspolster für mich, und im Endeffekt sie machen dann die Entscheidung, wenn es halt nicht geht, dann machen wir Pause und wenn es doch irgendwie gemeinsam geht, das Tief zu überbrücken, dann findet man da wieder raus. Aber das fehlt jetzt halt. Und jetzt musst du selbst die Entscheidung treffen. Ist jetzt der Punkt, wo es zu schlimm wird mit der Müdigkeit? Ist jetzt der Punkt für die Pause? Oder kann ich da wieder rauskommen? Und ich glaube, in dem Moment, wo du so müde bist, kannst du das ganz schwer entscheiden.
Es ist wirklich schwer. Also ich habe ja auch schon viele, viele tausende Kilometer in den Beinen vorher gehabt. Ich habe eigentlich durchs dieses Jahr auch schon gewusst, man muss mehr aufpassen. Aber wie du sagst, den Punkt kannst du erstmal übersehen. Nur sollte es nicht oft passieren, in dem Moment, wo du das realisierst, hilft es dann schon einmal abzusteigen und einfach kurz Pause zu machen. Der Körper regeneriert sehr, sehr schnell wieder. Aber im Vorfeld sich eine Regel aufzustellen, quasi ab wann man eine Ruhepause macht, ist wirklich schwer, weil dann ist man gerade im Anstieg oder man ist gerade in der Abfahrt und sagt, jetzt fahr ich noch weiter. Und dann, wenn ich eine gute Gelegenheit finde, dann lege ich mich kurz hin. Kann sein, dass halt relativ lang nichts kommt. Das ist einfach Erfahrung, das mitnehmen musst, aber einfach sehr viel auf den Körper hören, wirklich in dich hineinhören. Und trotz alledem wird es einen Moment geben, wo du das überhörst.
Werbung. Wie du das Transcontinental gefahren bist, warst du mehr als 10 Tage unterwegs. Was war das Erste, was du im Zug gemacht hast mit deinen Trinkflaschen?
Ungeschauter, weggeschmissen.
Wieso das? Ist ja schon drum eigentlich.
Nicht nur nach dem TCR, sondern regelmäßig muss ich diese Plastikflaschen wegschmeißen, weil sie mit der Zeit einfach grindig werden. Sie lösen sie auf, hunderte Chemikalien landen da irgendwie in deinem Getränk und deswegen schmeißt man die regelmäßig weg.
Ja, da bin sogar ich gleich. Also ich bin sonst gegen Verschwendung, aber billige Plastikflaschen halten einfach nicht lang. Sie neigen zu Schimmelbildung, wenn du nicht sofort danach das auswaschst. Und deswegen bin ich schon seit langer Zeit echt ein Fan und habe selber im Einsatz von den Kigo-Flaschen. Wir haben von Kigo schon mal das Wortspiel aufgelöst. Das kommt ja von Keep Going. Und ich finde die Flaschen einfach irrsinnig genial. Die haben innen eine dünne Titanschicht. Das heißt, die sind trotzdem verformbar. Du kannst die quetschen, damit du halt schneller trinken kannst, wie aus dicken Metallflaschen, die starr sind. Sie halten so gut wie ewig. Du kannst sie perfekt ausspülen, einfach mit warmem Wasser. Es wird niemals einen Plastikgeschmack geben. Es ist hygienischer und du hast einfach keinen Müll, den du permanent wegschmeißen musst. Ich finde es halt vom Umweltgedanken her extrem gut und natürlich auch vom Gesundheitsaspekt, weil du keine Mikroplastikteile zu dir nimmst, was bei normalen Trinkflaschen früher oder später dann passiert.
Die sind einfach langlebig und egal wie viel verschiedene Sportdrinks und Recovery Shakes man sich da dran drin zusammenmischt, einmal mit Wasser ausgespült und sie sind wieder geschmacksneutral, also sie nehmen keinen Geschmack an.
Ja, und ich auch schon ganz oft, weil wir haben ja die Kigo-Flaschen schon seit vielen Jahren bei mir im Ultracycling-Shop mit der Sitzfleisch-Gravur und da gibt's immer wieder gutes Feedback, also den Leuten taugt's einfach und deswegen hat Kigo uns gebeten, einen Rabattcode durchzugeben, weil es gibt jetzt nämlich 15% Rabatt mit dem Code Sitzfleisch15 direkt im Kigo-Shop und den Link findet ihr in den Shownotes.
Schaut einfach auf die Webseite www.kigo.at. Das ist eine Wiener Firma und die Flaschen werden in Europa, nämlich in Dänemark und in Deutschland produziert.
Werbung Ende.
Das ist aber einfach dann, das ist der Rennmodus. Das ist genau der Unterschied zum gemütlichen touristisch unterwegs sein, wo man einfach frühzeitig abbricht. Und in der Rennsituation gibt es definitiv Phasen, wo man eine Spur zu weit vielleicht die Grenze auslotet. Und wo es ein bisschen mehr Glück einfach notwendig ist, als man vielleicht sonst hat.
Wie war dann für dich das Fazit vom Three Peaks? Du hast das jetzt vorher beim Transpyrenees so gesagt, dass du Fünfter geworden bist und das fast so ganz kleinlaut nebenbei erwähnt. Das darf man schon stark erwähnen, auch wenn du jetzt nicht auf Ergebnisse auf bist in erster Linie. Es wurde auch beim Three Peaks dann einen Zieleinlauf gegeben. Und wie war das dann?
Also für mich war das Three Peaks schon beim Start so ein Rennen, wo ich wusste, das entscheidet sich über die Schlafdauer. Es ist gefühlt ein Sprintrennen im Vergleich zu einem Format wie das DCA zum Beispiel. Es ist wahnsinnig kurz. Hat aber auch zur Folge gehabt, dass ich ja auch meine Schlafphasen viel, viel kürzer hatte. Und ich wollte einfach nur mal getestet haben, was passiert mit mir, was passiert mit meinem Körper, wenn ich halt deutlich weniger schlafe und trotzdem fest in die Pedale trete. War gute Erfahrung, aber es hat mir noch einmal gezeigt, dass ich eigentlich mehr Wert finde in genussreicheren Ausfahrten. Eben wie vorhin angesprochen, der Schlussparcours durch die Vardar-Schlucht, der einfach wirklich schön sein soll. Und ich habe es nur beim Mondschein befahren können und eigentlich nur einen Bruchteil davon gesehen. Da habe ich mich im Nachhinein fast ein bisschen drüber geärgert. Aber als Resümee war ich hochzufrieden. Es ist wirklich gut gelaufen. Ich hätte nicht den Eindruck gehabt, dass ich noch flotter unterwegs sein hätte können. Ich war wieder bestätigt, dass eigentlich das Streckenplanen total gut aufgegangen ist. Die Entscheidung quasi zwischen Höhenmetern und Distanz hat sich perfekt herausgestellt. Ich war im Jahr 2020 definitiv nicht so gut in Form wie im Jahr 2019. Der Markus Zimmermann, auch ein österreichischer Teilnehmer, der ist sowohl des Transpyrenees gefahren, der damals zwei Plätze nach mir angekommen ist, ist jetzt beim Three Peaks einen Platz vor mir im Ziel gewesen. Und der Markus ist die Strecke ganz anders angegangen, ist den Glockner von der anderen Seite gefahren, ist komplett durch die Berge gefahren, durch Liechtenstein, durch die Schweiz, hat weit mehr Höhenmeter gesammelt. Und da habe ich gewusst, ich bin viel schwächer als der Markus in dem Jahr. Und das haben wir dann schon gezeigt. Ich bin eigentlich nur 2 Stunden nach ihm im Ziel gewesen, dass die Streckenwahl sehr gut war. Weil ich trotz körperlicher Unterlegenheit, sage ich jetzt mal so, fast zeitgleich angekommen bin. Und das war ein gutes Resümee.
Ich finde es total schön, dass du sagst, du warst nicht ganz zufrieden, weil du zu schnell warst. Du hättest gern den letzten Abschnitt bei Tageslicht gesehen. So kann man ein Resümee auch ziehen. Das hört man eher selten. Die meisten sagen, wow, da wäre mehr gegangen und ich wäre gern schneller gewesen und ich habe irgendwo was verschenkt. Und du sagst jetzt, unter Anführungszeichen, du hast zu sehr aufs Tempo geschaut und hast dadurch an der schönsten Plätze sozusagen nicht sehen können.
Ja.
Wobei, ich muss sagen, ein bisschen schneller, dann hättest du das einen Tag früher gesehen, wäre vielleicht auch gegangen.
So ist es. Ich muss gestehen, ich bin da zum Beispiel in Chamonix in einem Hotel gewesen, weil es vorher wahnsinnig viel geregnet hat, habe ein Hotel genommen und habe dummerweise den Wecker nicht gehört, weil mein Telefon durch den vielen Regen ist der Lautsprecher nicht gegangen. Und dann bin ich um 6 in der Früh, glaube ich, durch einen Telefonanruf geweckt worden. Die Frage war, warum sich der Punkt nicht bewegt. Und dann bin ich ganz panisch aufgewacht, weil eigentlich wollte ich um 3 starten. Und das sind genau die 3 Stunden, die mir dann gefehlt. Okay. Nein, aber schlussendlich auch dieses zu spät aufstehen hat wahnsinnig viel Gutes gehabt. Weil ich habe dann Chamonix bei Tageslicht gesehen. War wirklich fein. Und eigentlich die 3 Stunden mehr Schlaf haben sicher auch gut getan. Und habe einfach wirklich flott fahren können. Den Markus aber nicht mehr erreicht. Der war wirklich einfach zu schnell. Aber ich sage immer so, für mich gibt es keinen Fehler. Also einfach mal länger liegen bleiben, auch wenn es in dem Fall nicht geplant war, man muss es, oder ich lege es für mich dann positiv aus und sage, habe mich mehr erholt, kann wieder flotter fahren. Der Tag danach war wirklich gut. Dem traue ich nicht nach. Also ich sage nicht, bah, was wäre gewesen, wenn ich um 3 losgefahren wäre.
Vor allem bringt es überhaupt nichts.
Bringt überhaupt nichts, ne?
Die passiert sind.
Es ist so, wie es ist.
Genau.
Und man macht einfach das Beste draus und versucht, sich wohlzufühlen. Und wirklich ausgeschlafen zu starten, ist eher ein Geschenk.
Nichts Schlechtes im Prinzip. Nein. Ich möchte jetzt nochmal kurz darauf hinweisen, auf deinen Blog oder Webseite, wie man es nennen möchte, rennradwandern.wordpress.com. Da hast du die ganz authentischen, nämlich teilweise während des Rennens, diktierten und geschriebenen Berichte drauf. Vom Transpyrenees und vom Three Peaks gibt es auch Beiträge. Und du sagst da, dass das dir wirklich ein großes Anliegen ist, da etwas zu festzuhalten, wo andere Leute mitleben können, die vielleicht selbst nicht dort Radfahren kennen oder nicht die Zeit haben oder nicht die Möglichkeit haben, nicht die Ausrüstung haben, irgendwie deine Geschichten zu teilen. Hat es für dich im Prinzip Motivation, dass es für dich quasi auch mehr einen Nutzen hat, als nur dein Ego zu befriedigen, sage ich jetzt einmal ganz, ganz grob?
Also für mich hat das Berichten und vor allem auch das Live-Berichten eine sehr große Funktion. Es hilft mir, Tage, also das Erlebte untertags zu verarbeiten. Ich fotografiere sehr, sehr viel untertags, versuche, weil ich fotografieren will, mit einem sehr offenen Auge durch die Landschaft zu fahren, bin sehr interessiert in kulturellen Veränderungen, quasi beruflich als Architekt natürlich viel damit zu tun. Aber es ist einfach ein Interesse von mir, mir Land und Leute anzuschauen und auch darüber nachzudenken, warum die Region jetzt vielleicht wirtschaftlich, ganz offensichtlich wirtschaftlich schlecht dasteht. Was sind die Hintergründe? Warum da ruinöse Dörfer rumstehen? Warum da keine Leute mehr wohnen? Über das machen wir viel Gedanken. Und es hilft dann am Abend, das zu verschriftlichen und so zu verschriftlichen, dass es Leute, die quasi jetzt nicht live dabei waren, auch verstehen, nachvollziehen können und vielleicht auch Interesse geweckt wird für das Land zum Beispiel. Weil das Schöne beim Radfahren ist halt, dass man in einem irrsinnig schönen Tempo, angemessenem Tempo durch Regionen kommt und viel auch aufsaugen kann. Sind es Gerüche, sind es Oberflächen von den Straßen, sind es Leute am Straßenrand, sind es Wortfetzen, die man aufschnappt, sind es einfach Bilder, die man mitnimmt von Architektur, von Stadtstruktur, von Landwirtschaft oder Nicht-Landwirtschaft. Das sind alles Erlebnisse, die ich heute übers Radreisen sehr direkt wahrnehme. Und durch das Zurückgeben am Abend kann ich mit dem Tag total gut abschließen. Ich sehe es einfach als Geschenk, dass ich in der Lage bin, körperlich in der Lage bin, aber auch von der Zeit die Möglichkeit habe, solche Reisen, solche Rennen zu unternehmen. Und ich sehe es einfach als Notwendigkeit, auch Leuten zu Hause das zurückzugeben, die dann hochinteressiert die Tagesberichte sich anschauen und einfach auch was Neues sehen und was Neues hören. Und für mich ist es einfach verbunden mit der Bewegung, auch darüber nachzudenken, warum ist das jetzt so, wo ich durchgefahren bin. Und da habe ich zum Beispiel jetzt beim Three Peaks Bike Race zum Schluss gemerkt, wenn man wirklich aufs Tempo drückt, bleibt einfach keine Zeit mehr, um zu berichten. Und das hat mir am Ende ein bisschen leid getan, weil einfach dann die Ruhephasen wirklich sehr, sehr kurz werden. Und ich habe es eigentlich schade gefunden, dass dann nicht mehr so viel Ruhe da ist, einen schönen Bericht zu schreiben.
Und was definitiv auch darunter leidet, wenn man es zu sportlich angeht. Ich meine, ich selbst bin Leistungssportler seit vielen Jahren. Es hat natürlich seinen Reiz, aber ich muss auch sagen, ich habe 9-mal zum Beispiel Amerika durchradelt, ich habe Australien durchradelt, ich habe dort super Menschen kennengelernt, die man halt so über die Zeitdauer kennenlernt, teilweise in den Tagen davor, wo man in der Airbnb-Unterkunft hat oder in der Privatzimmer oder eben vom Rennteam Leute kennenlernt, das ist großartig. Aber ich hätte viel mehr Leute kennengelernt an der Strecke, ich hätte viel mehr Begegnungen gehabt, viel mehr inspirierende Gespräche führen können. Ich hätte vielleicht das Glück der Menschen anders wahrgenommen, wie man oft sieht, dass in unter Anführungszeichen ärmeren Ländern die Menschen oft wesentlich glücklicher sind und nicht so gehetzt als bei uns, wo Wohlstand vorhanden ist. Viele Erfahrungen habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich als Leistungssportler unterwegs bin. Und beides ist schön, aber ich muss ehrlich sagen, dass auch die Facette, die du jetzt beschreibst und die ich weniger gehabt habe bis jetzt, ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht abstumpft und zum absoluten Wettkampftier wird, weil dann kann auch sein, dass man seelisch einfach ein bisschen verarmt, wenn man das jetzt so ganz dramatisch ausdrückt. Man hat natürlich das restliche Jahr Zeit, um seiner Persönlichkeit und seinem Umfeld und seinen Mitmenschen da schöne Erlebnisse zu haben und sich sozial einzubauen. Aber während der langen Strecken, die ich am Rad gefahren bin, habe ich links und rechts kaum was mitgekriegt.
Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das eine schlecht oder gut ist. Das finde ich das Schöne am Radfahren, dass es so viele Facetten gibt, wie man ein Projekt starten kann. Ich vertrete ein bisschen andere als du. Ich weiß aber auch, dass das, was du leistest, auch für sehr viele Menschen irrsinnig inspirierend ist und auch wahnsinnig viel Energie gibt. Es muss jeder für sich einfach einen Weg finden, wo die Freude da ist, den Bewegungsdrang, das Radfahren ausüben zu können. Und keiner ist gezwungen, irgendwas nachzumachen. Ich sage einfach so, es soll Spaß machen und im besten Falle gibt man irgendwas weiter. Und genau wie du sagst, als Leistungssportler gibst du auch was weiter, du gibst Motivation weiter, du bewegst auch andere Menschen in sportliche Aktivität reinzukommen. Das ist auch wahnsinnig wichtig und ich versuche halt andere Leute zu motivieren, vielleicht einmal den Schritt zu wagen, aufs Rad zu steigen und einmal eine Bikepacking-Tour zu machen, um einmal Regionen entdecken zu können, die man zum Beispiel mit dem Auto nicht erfahren würde. Das ist mein Zugang. Und dafür ist das Radfahren da. Der Sport, es verbindet einem dasselbe Gerät, es sind die zwei Räder, es verbindet einem dieselbe Straße, dieselbe Luft, aber jeder macht was anderes und hat Freude dabei.
Ich glaube, besser kann man es nicht beschreiben. Ich habe jetzt gerade einen kurzen Gänsehautmoment, weil das echt sehr, sehr schöne Schlussworte waren. Vielen lieben Dank, dass du uns, oder besser gesagt mich, ohne den Flo, in Graz besucht hast, dass wir heute eine kleine Runde mit dem Rad drehen haben können, dass du mir geholfen hast, dann mit guten Hinweisen und Tipps in der Vorbereitung fürs Transcontinental und heute sehr persönliche Geschichten mit uns geteilt hast. Ich glaube, besser kann man also unseren Abend im Studio einfach nicht beenden. Also wirklich, es war großartig und danke sehr.
Sehr gerne. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß beim TCA. Ich hoffe, dass nichts Unvorhergesehenes passiert, dass deine Pläne auch aufgehen. Bin mir aber sicher, dass du es genießen wirst. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Also toi, 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 hab Spaß und tritt fest rein.
Dankeschön.
Werbung. Die Radlsaison ist im vollen Gange, das heißt, meist viel unterwegs, meist viel vielleicht in öffentlichen WLANs und in irgendwelchen WLANs von Hotels unterwegs.
Ja, ich glaube, ganz egal, ob es jetzt um Radfahren geht, um Radtouren, Radrennen oder einfach um Ausflüge im Sommer, es lohnt sich immer, wenn man unterwegs ist, in fremden oder öffentlichen WLANs sich einloggt, einfach darauf zu achten, dass man auf der sicheren Seite ist. Du gehst jetzt um so Bankdaten, Online-Identität, Passwörter.
Und genau dafür gibt es NordVPN. Mit NordVPN kannst du deine digitale Identität schützen.
Unter nordvpn.com/sitzfleisch kann man 30 Tage testen und es gibt eine Geld-Zurück-Garantie.
Wenn ihr danach genauso überzeugt seid wie wir, kann man unter der gleichen Seite www.nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließen und bekommt 4 Monate obendrauf.
Und das Beste, was wir bis jetzt vergessen haben, ist, man kann es auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. Und einen Trick hast du nicht verraten, wenn es darum geht, Reisen zu buchen. Wie machst du das?
Auch dann nutze ich NordVPN, weil in bestimmten Regionen Flüge und Hotels deutlich billiger sind. www.nordvpn.com/sitzfleisch.
Werbung Ende.